Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Unboxing Organization. Wir sind heute wieder vollständig anwesend. Mit dabei sind heute Andi, der agile Transformator, kombiniert seine Erfahrung als Führungskraft in einem Großkonzern als freier Berater. Er beleuchtet Teamarbeit unkonventionell und bringt tiefgründige Erkenntnisse charmant in unseren Podcast ein. Maren, ehemalige Führungskraft in der Pharmaindustrie und nun Beraterin, bringt einzigartige Einsichten und soziales Engagement in den Podcast. Natascha, die neugierige Führungskraft im technischen Bereich eines Konzerns, hinterfragt tiefgehend und bereichert so unsere Gespräche. Mein Name ist Hunter, ich bin Marketing-Experte und COO einer Agentur und bringe kreative und pragmatische Perspektiven in unsere Diskussion. Heute geht es um New Work. Oh, großes Thema. Bevor wir das also weiter konkretisieren, Maren, bitte deine Check-in-Frage.
Hallo in die Runde. Ich möchte euch fragen, worauf kann jeder von euch heute verzichten?
Aber nur heute.
Ja, heute. Worauf könntest du heute verzichten?
Auch das ist ja einfach. Da könnt ihr auf vieles verzichten. Wenn ich nur heute verzichten muss, dann sage ich mal auf alle Süßigkeiten, die es so gibt, weil das mache ich nämlich schon. Ich verzichte heute mal auf alle Süßigkeiten.
Ich habe mir mal gerade, würde ich das Radfahren nehmen, also ich habe ja kein Auto und fahre deswegen sehr viel Rad, aber heute war ja so ein bisschen wetterbedingt, glatteismäßig, da habe ich aufs Radfahren verzichtet und ich denke, das schaffe ich jetzt auch den Rest des Tages noch.
Nur heute kann ich auf das Tanztraining verzichten, was sozusagen sprichwörtlich in den Schnee gefallen ist, ansonsten könnte ich das nicht.
Ja, und ich könnte sehr gut auf was Negatives verzichten, nämlich auf meine Erkältung und den Husten. Ich werde mich also heute etwas im Hintergrund halten. Aber ja, ich bin gespannt.
Ich glaube, wir können alle auf New Work-Gefasel verzichten. Wir machen es aber trotzdem, weil es ja kein Gefasel wird. Und damit versuche ich, mehr oder weniger galant zum Thema zu überzuleiten. Wir befassen uns mit diesem weitläufigen Begriff und stellen uns der Frage, was ist eigentlich dieses New Work? Vielleicht, um das ein bisschen einzugrenzen, vielleicht können wir damit anfangen, wie wir für uns New Work verstehen oder was das für uns alles irgendwie bedeutet, was wir hinter dem Begriff sehen, ob wir den gut oder schlecht finden, ob wir ihn überhaupt benutzen oder gar nicht benutzen wollen. Vielleicht wäre das ein guter Einstieg.
Ja, also ich benutze New Work nur noch sehr selten, muss ich sagen. Also, weil es für mich jetzt inzwischen so ein großer Hype geworden ist, da irgendwie alles drunter zu sortieren, was es irgendwie, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Also ich glaube, gibt auch genug Leute, die das Ganze als Flutschbegriff bezeichnen würden. Also das ist so dehnbar, so wenig greifbar inzwischen geworden, dass man da vortrefflich drüber diskutieren kann, was wir heute auch tun werden, ohne jemals auf den Punkt zu kommen. Weil jeder darunter was anderes versteht, jeder da was anderes unter einordnet und deswegen ist das Ding so groß, dass es wahrscheinlich unendliche Diskussionen dazu geben kann. Deswegen versuche ich den Begriff nur noch sehr selten zu nutzen.
Ja, ich kann mal sagen, ich finde es tatsächlich, wir haben uns ja irgendwann auf jetzt für dieses Thema entschieden und mir ist es eher aufgefallen, dass ich finde, dass der Begriff auf wenige Themen mittlerweile also reduziert wird. Ich glaube, für mich ist es ein sehr großer Überbegriff für sehr vieles, was darunter fällt. Und manchmal wird es, weiß ich nicht, beispielsweise nur noch auf das Generationenthema reduziert und das ist mir halt zu wenig. Ich habe für mich mal so überlegt, was das ist und hatte für mich mal eine Definition anzubieten, in ganz kurz sozusagen. Also und zwar, für mich ist es der Umgang mit einer sehr hohen Dynamik. Und zwar sowohl bei externen Referenzen, also Markt und Kunde, als aber auch bei quasi internen Referenzen, also mit dem Blick auf die Mitarbeitenden. Und dass so dieser permanente Bedarf, Lösungen für Probleme zu finden, die es noch nicht gibt, dass das für mich das ist, was ich unter New Work bezeichnen würde. da fällt halt dann ganz, ganz viel runter.
Sehr schön. Es kamen bisher keine Sitzsäcke und keine Kickertische. Genau das ist es nämlich auch aus meiner Sicht nicht. Für mich kann man unter New Work vielleicht das zusammenfassen, worin sich die Organisationen bemühen, wenn sie denn tatsächlich ein solches Bemühen an den Tag legen, die Rahmenbedingungen für ihre Mitarbeitenden so zu gestalten, dass die richtigen Talente wirksam auf der richtigen Aufgabe sitzen und das nicht mehr so starr sein muss wie früher, dass also eine Hierarchie, das Kästchen, was eine Person in der Hierarchie innehat, nicht unbedingt das sein muss, was ihrem Talent entspricht. Und darüber hinwegzudenken und natürlich auch aus Führungsmechanismen, die noch auf Befehl und Gehorsam beruhen, auszutreten.
Ich benutze den Begriff auch nicht sehr häufig. Bin ich bei dir, Andi, es hat einen Flutschbegriff und irgendwie man hat schon fast das Gefühl, dass man sich schuldig macht, wenn man diesen Begriff verwendet, weil man nicht so recht weiß, bin ich dann bei denen, die ihn so verwenden, wie ich es nicht gut finde, oder bin ich so, deswegen ja, es ist irgendwie fast schon gefühlt Glatteis, ein paar Gelegenheiten habe ich ihn selber auch verwendet. Ich habe überlegt, wie man dieses weite Feld gut abkürzen kann. Mir ist eine Sache spontan eingefallen, deswegen ist sie nicht durchdacht, aber sie ist relativ kurz. Früher war es äußerlich eindeutig erkennbar, wenn jemand arbeitet. Heute ist das nicht mehr so. Also da
das klingt
die meisten
voll philosophisch, ehrlich gesagt. Ich habe gerade gestanden in eine philosophische Diskussion ein. Es nimmt ganz andere Richtung an.
Also da die meisten unserer Zuhörer, glaube ich, irgendwie in Büroumgebungen arbeiten, konnte man sozusagen sagen, der sitzt im Büro, er klappert auf einer Tastatur und bewegt eine Maus, er arbeitet. Das ist nicht mehr so eindeutig.
Spannend, dass du das so assoziierst. Also ich würde sagen, noch vor 50 Jahren hätte das keiner gesagt, sondern das wäre, glaube ich, so ein, obwohl, war das mal 50 Jahre, 80er doch. Naja, gut, da waren die Computer schon ein bisschen, ich muss, glaube ich, ein bisschen weiter zurückgreifen, aber also ich glaube, es gibt immer noch genug Leute, die dir sagen, jemand, der auf der Tastatur rumklappert und im Büro sitzt, der arbeitet auch nicht. Also da gibt es vielleicht nochmal andere Meinungen.
Die Meinungen sind auch total berechtigt und ich weiß, was du meinst. Es gibt, deswegen sage ich, es ist nur ein kleiner Kreis und wahrscheinlich sind die meisten unserer Zuhörer so in diese Kategorie einzusortieren. Und ja, ich glaube, es gibt berechtigte Zweifel daran, dass es andere Berufsfelder gibt, die sagen, das, was du da auf deiner Tastatur machst, das kann man doch eine Arbeit nennen. Ja.
Vielleicht nochmal ein kleiner Fun Fact. Der Begriff New Work geht ja eigentlich auf Friedhof Bergmann zurück und der hat ja damals eigentlich versucht, damit auszudrücken, dass sich dieses Verhältnis, was damals, und ich, wenn ich von damals spreche, dann rede ich von den 1970ern, da war ja noch die Arbeit sozusagen, dass der eigentliche Zweck, und Friedhof Bergmann, soweit ich, also ich hoffe, mich prügelt niemand, der das besser weiß, soweit ich das in Erinnerung habe, hat Friedhof Bergmann versucht, mit New Work damals auszudrücken, dass es dass Arbeit sich dahingehend verändern muss, dass Menschen sich mit der Arbeit selbst verwirklichen können oder über die Arbeit selbst verwirklichen können. Hat auch eine Dreiteilung vorgeschlagen. Das vielleicht einfach nur mal für diejenigen, die sich mit dem Begriff so vorher noch nicht beschäftigt haben. Aber es ist halt, wie wir alle schon gemerkt haben, irgendwie was sehr, sehr Wildes draus geworden. Und das missfällt mir ein Stück weit.
Und das gehört auch zu den Gedanken, die mir im Vorfeld gekommen sind, das Thema Selbstverwirklichung. Wir hatten ja auch schon das Thema Purpose oder Simon Sinek. Und das Thema Selbstverwirklichung hat sich selbst verwirklicht oder verselbstständigt. Und vielleicht können wir das im Grunde finde ich, glaube ich, ist es auch mal ein Blick wert zu sagen, wo ist irgendwo diese Selbstverwirklichung in eine Richtung abgedriftet, die dann mit dem ursprünglichen New Work-Gedanken gar nichts mehr zu tun haben. Also wo irgendwo nach einem Purpose gekramt wird, der scheinheilig ist oder wo sich Mitarbeiter nicht mehr identifizieren. Weil ich schon auch hinter diesem New Work-Gedanken stehe, dass es dass eine Selbstverwirklichung auch sein kann, dass man abends nach Hause geht und sagt, wow, ich habe heute ein cooles Produkt erschaffen oder wow, ich habe es geschafft, einen Kunden mit unserem Produkt ein Problem zu lösen. So, das ist eine ganz einfache, aber wie ich finde, auch manchmal untergehende Art der Selbstverwirklichung an der Arbeit.
Ja, weil ich finde das ganz schön, weil es ja sagt, dass es bei der Selbstverwirklichung eben darum geht, ein Produkt, also immer noch die Wertschöpfung zu betreiben, also für den Kunden, für die Firma zu denken. Und das, was irgendwie oft jetzt draus gemacht wird, ist, und das meinte ich auch früh mit diesem Generationenthema, was ich an sich schon schwer finde, irgendeiner Generation irgendwelche Sachen zu unterstellen, wo sie alle so sind, aber es gibt ja dann oft dieses, ja, die Jüngeren dazu, die wollen alle nicht mehr arbeiten, die wollen schon mal gar nicht mehr leisten, sondern die wollen eigentlich nur noch machen, was sie wollen, worauf sie Bock haben. Und so dieses Trennen, so nach dem Motto, die wollen alle gar nicht mehr für die Firma arbeiten, sondern nur noch machen, was sie wollen, Kickern, Obstkorb, also das ist, fällt ja alles in diese gleiche Riege, dass es nur noch darum geht, irgendeine Art von Mitarbeiterzufriedenheit herzustellen, die völlig losgelöst ist von der Wertschöpfung. Und das, glaube ich, ist halt das Falsche, dass eben diese Mitarbeiterzufriedenheit eben nicht durch solche Statussymbole oder durch solche Sachen zustande kommt, sondern in dem, wie viel Wert kann ich wirklich für die Firma oder für das Unternehmen erbringen und für die Kunden. Und deswegen ist es vielleicht tatsächlich der richtige Weg, sich über die Frage, was bedeutet Selbstverwirklichung in diesem Kontext zu unterhalten.
Bei dem Obstkorb und zum Thema Selbstverwirklichung, so Pseudomaßnahmen. Ich bin da bei dir, dass dann Firmen versuchen, oh Gott, wir müssen irgendwie Spaß reinbringen, weil Spaß gehört zu New Work, aber es ist losgelöst von der Wertschöpfung. Würde ich meine Analogie von Schrödingers Obstkorb einbringen. der Obstkorb ist ja quasi zum verschrienen Symbol von falsch verstandener New Work Mentalität geworden. So, das heißt, wenn eine Firma tatsächlich einen Obstkorb stellt und irgendjemand kommt in diese Firma rein und sieht einen Obstkorb, weiß man nicht, ist es ein Pseudo-New Work Obstkorb oder ist es einfach nur ein Obstkorb? Und deswegen Schrödingers Obstkorb, weil erst wenn man die Tür zur Hinterbühne aufmacht, kann man erkennen, ob es einfach nur ein Obstkorb ist, der einfach nett gemeint ist oder hey, wir schaffen sonst nicht viel an neuen Arbeitsmethodiken, aber wir kaufen uns wenigstens mal einen Obstkorb.
Da habe ich eine schöne Anekdote, die ich beisteuern möchte und ich habe sie selber so nicht erlebt, aber es soll einen großen Automobilhersteller gegeben haben, der sich so ein Lab oder wie es damals auch immer hieß, eingerichtet hat. Da sollten dann die ganzen fancy neuen Entwickler und also da sollte das große Neue, die Innovation stattfinden. Und natürlich hat man dieses Lab dann auch so eingerichtet, dass man da Kickertische hingestellt hat, dass man so eine cozy Lounges, Obstkörbe und all das, was wir hier schon erwähnt haben, irgendwie hingestellt haben. Man hat nur einen großen Fehler wahrscheinlich gemacht. Man hat sehr altgebackenes, noch sehr traditionelles Management auch in dieses Lab reingesetzt, weil man gesagt hat, das muss ja irgendwie auch gesteuert werden. Jetzt wurden die Kickertische, glaube ich, 1 bis 3 Mal genutzt, bis man irgendwie den ernsthaften Blick aus so einem Managementbüro geerntet hat, so nach dem Motto, ernsthaft, ihr kickert jetzt hier? Ist das euer Ernst? Es ist auch ziemlich laut, wenn ihr hier kickert, ne? Also, und es begab sich, dass dann da niemand mehr gekickert hat und dass diese Kickertische irgendwann eine riesen Staubschicht angesetzt haben. So kann man das halt auch machen. Also, wie du schon gesagt hast, das sind dann Dinge, die man als New Work vielleicht irgendwie als Unternehmen interpretiert, die vielleicht auch ein Stück weit Prädikat, wir kümmern uns um dich, wir versuchen dich irgendwie in irgendeiner Form happy zu machen, aber die zahlen ja nicht auf das eigentliche Arbeiten ein, das hat ja Natascha auch schon gesagt, ne? Aber ich wollte die Anekdote unbedingt loswerden.
Jetzt haben wir ja in unserer bisherigen Diskussion sehr viel über Büroarbeitsplätze geredet. Also ein Obstkorb steht selten in der Produktionshalle. Sind mit New Work auch andere Arbeitsplätze als die am Rechner gemeint? Also mit der Definition, ja, wir haben noch keine gemeinsame Definition gefunden, aber wir haben ja schon mal ein paar Sachen ausgeschlossen, die es für uns eben nicht sind. Wie seht denn ihr das? Kann man auch an einer Produktionslinie, wo, keine Ahnung, jeden Tag in einer Großbäckerei Brezeln gebacken werden. Kann man das da auch einführen?
Ja, ich befürchte, da sind auch schon ein paar sehr krude Sachen gemacht worden. Also mir ist eine Produktionsstätte, also da laufen wirklich auch Produktionsbänder bekannt, wo Arzneimittel hergestellt werden und auch die Verpackungen dazu. Und da wurde halt auch sehr stark in Richtung Kanban-Gedanken gelenkt. Da wurde dann auch in der Tat jemand eingestellt mit dem Titel Happiness Manager. Und das kam wirklich nicht gut an. Ich kenne da ein, zwei Leute, die in dem Unternehmen arbeiten. Also die haben sich wirklich sehr bemüht, die Happiness Manager, haben versucht, da Dinge voranzutreiben, aller Mitbestimmungsrecht, ne, also so auch Verbesserungsvorschläge, der typische Briefkasten, hier dürft ihr auch mit Prämierung und allem drum und dran. Das ist auf völliges Unverständnis gestoßen und ist dann auch wirklich boykottiert worden von den Kollegen und Kolleginnen, die da gearbeitet haben, ne? Also es ist durchaus möglich, da auch Impulse in die Richtung zu setzen, in Produktionsbetrieben.
Also ich habe jetzt kein Beispiel direkt aus dem Produktionsbetrieb, aber ich habe neulich in irgendeinem öffentlichen rechtlichen Sender, glaube ich, war es, eine Doku gesehen zu dem Thema. Da war der erste Beitrag, der war auch so, wo ich dachte, oh, das geht hier in eine fiese Richtung. Aber der späteren Beiträge, da ging es einmal um, ich glaube, also Fahrkartenkontrolleure und später nochmal um Pflegeeinrichtungen. Und das finde ich nochmal ganz schön, weil man ja tendenziell bei beiden auch denkt, dass die sehr reglementiert sind mit Schichten und da nicht so viel Freiheiten sind. Aber gerade durch dieses Thema Selbstbestimmung, Anteil, also ich bin schon auch dabei, nicht, das darf nicht im völlig leeren Raum sein, aber eben da gewisse Freiheiten zu gewähren, glaube ich, geht das mindestens in diesem Bereich. Das ist jetzt nicht die Produktionshalle, die an der Maschine, wo die Leute irgendwie stehen, aber ich finde schon, dass das jetzt nicht unbedingt die Bereiche sind, wo man sofort drauf ist, sind keine Büroarbeitsplätze, sondern eben Pflegedienst, also Altenpflege und all sowas. Das, ich glaube, da geht das schon, da sieht das ein bisschen anders aus, aber ich glaube, da reden wir viel denn über dieses Thema Partizipation und wie viel kann ich an meinem Arbeitsalltag mitbestimmen, wie teilen wir uns als Team das gemeinsam auf, über den Weg machen, um diese Selbstverwirklichung mit einzubringen.
Ich glaube, das Thema Partizip, das würde ich unterstützen. Also wenn wir jetzt mal wirklich von einem Produktionsalltag, seien es Bäckereien oder eine Fertigungshalle oder Maschinenbau oder wie auch immer, dann begegnen den Mitarbeitern, die dort arbeiten, sicherlich jeden Tag Dinge, wo die sagen, das könnte man vielleicht so besser machen oder ich habe hier diese oder jene Ideen. Und wenn das eine Chance hat, irgendwie auch umgesetzt zu werden, dann entsteht diese Selbstverwirklichung, weil dann die Leute nach Hause gehen und sagen, cool, ich habe den meinen oder unseren Arbeitsplatz des Teams mit dem letzten Verbesserungsprojekt so hinbekommen, dass ich besser vorankomme. Bei Computerspielen redet man ja immer von so einem Flow, dass weder unter noch überfordert ist. Und wenn dann alle im Team in einen besseren Flow kommen und weniger behindert werden von Elementen. Ich glaube, das zahlt auch stark auf die Zufriedenheit dann am Arbeitsplatz und damit ja auch letztendlich in die Selbstverwirklichung mit ein. Und da spielt dann Kickertisch keine Rolle.
Ich mag dir vielleicht auch noch mal was sagen, weil ich beim Thema Partizipation ja auch gerne, das wird, finde ich, dann auch wiederum oft missverstanden, dass plötzlich überhaupt keine Entscheidung mehr getroffen wird. Das Gefühl, man muss immer alle Leute mit integrieren und anwenden und ich das auch wiederum hinderlich finde. Also wenn man, weil am Ende gerade bei sowas wie auch Innovation oder so, hier, wenn man immer sagt, man muss immer alle 100 Leute oder wie auch immer mit Beteiligung, am Ende halt auch nur der kleinste gemeinsame Nenner rauskommt. Ich glaube, da hatte ich irgendwann schon mal gesagt, aber ich glaube, es ist wie bei sehr vielen Sachen immer auch der Grad zwischen, wie weit ist das und dass man eben einen Rahmen setzt als Unternehmen, zu sagen, in welchem Rahmen findet dann diese Partizipation statt, aber eben das nicht missversteht als, es muss jetzt alles von allen entschieden werden.
Ja, genau. Das wirkt ja wirklich das Risiko, dass es so zerredet wird, dass von dem ursprünglichen guten Gedanken nichts mehr übrig bleibt. Und dann fände ich es sinnvoller, über neue Entscheidungsverfahren zum Beispiel nachzudenken. Dass man eben sagt, man geht mal weg von dem üblichen Konsens, also alle müssen mit allem einverstanden sein, sondern probiert vielleicht im Rahmen dessen, dass ich mir bewusst bin, dass ich meine Organisation weiterentwickeln möchte, wirklich auch mal was anderes aus. So ein ja, das kleinste Übel wäre dann vielleicht erstmal mit einem Konsent anzufangen, bei dem keiner schwerwiegende Einwände vorlegen kann, und dann wird es einfach mal ausprobiert.
Ich glaube aber, dass, also ohne das zu wissen, dass wir da schon viel mehr in den Begriff reininterpretieren, als er eigentlich, also zumindest in meiner Wahrnehmung jetzt noch vor einigen Jahren wirklich geboten hat. Also weil meine Wahrnehmung war wirklich, dass New Work irgendwo da angewandt worden ist, wo man als Unternehmen irgendwie sich neu positionieren wollte. Also ich habe New Work sehr oft und sehr viel wahrgenommen als einen, ja, also ähnlich wie wir schon gesagt haben, als ein Szene, als ein Trendbegriff, ne? Also der irgendwie eine Zeit lang in jede Stellenausschreibung rein musste. Also ein bisschen wie Work-Life-Balance, ne? Also so gehört ja, glaube ich, auch sogar zu dem, also kann man auch subsumieren unter New Work, ne? Wir als Unternehmen bieten Work-Life-Balance. Ich glaube nicht, ich glaube, das ist auch das, was mich an dem Begriff so stört oder was ich so ein Stück weit gefährlich sogar finde, dass man mit der Begrifflichkeit ein anderes Bild skizziert von sich als Unternehmen, was überhaupt nicht da ist.
Und was ich dabei, ich würde es auch unterstützen, dass es manchmal so als eine Art von Rettungsanker oder letzte Chance gesehen wird, so okay, irgendwas läuft nicht gut, wir wissen nicht genau, was rum, und also greift man nach irgendwelchen Rezepten. Und im Umkehrschluss gibt es dann erfolgreiche Unternehmen, erfolgreiche Teams, erfolgreiche Abteilungen, wo irgendeine Führungskraft, Unternehmer oder wie auch immer, viele Dinge intrinsisch richtig machen, weil sie ein gutes Gespür für ihr Team haben, weil sie ein gutes Gespür für den Markt und für echte Wertschöpfung haben. Und die sind deswegen erfolgreich, weil sie sozusagen da jemanden haben, der das intrinsisch gut macht und der weder die letzte New Work Ausgabe gelesen hat oder auch sich nicht weitergebildet hat in diesem Thema. In solchen Umgebungen ist der Ruf nach New Work wahrscheinlich wesentlich ruhiger bis gar nicht vorhanden, weil die Dinge ja laufen, weil man wertschöpfend tätig ist. Sollte in solchen Unternehmen vielleicht, weil die Gesamtabteilung diesen Rettungsanker braucht, aber einzelne Teams aufgrund einer guten Könnerführungskraft gut funktionieren. Und dann kommen von der Abteilung irgendwie Vorgesetzte, hier ist jetzt dein Feel-Good-Manager und hier ist jetzt dein Kickertisch. Dann reagiert natürlich der Abwehrmechanismus, wofür brauche ich denn das? Ich brauche doch keinen Feel-Good-Manager, ich brauche doch keinen. Und im schlimmsten Fall wird dann diesen Führungskräften, die eigentlich vielleicht in der Vergangenheit intrinsisch viele Dinge gut gemacht haben, vorgeworfen, man würde sich ja dem Neuen entgegenstellen, dem neuen Feel-Good-Manager entgegenstellen, den neuen Rezepten, die so Hilfsversprechen sind, entgegenstellen. Also mein langer Monolog war quasi so eine Lanze für Führungskräfte, die das intrinsisch richtig machen, nicht irgendwas vorzusetzen, was nur ein Pseudo-Rezept ist.
Was machen wir denn jetzt eigentlich mit dem Begriff? Also ich meine, wenn wir mal so auch an den einen oder anderen Hörer oder die Hörerin denken, die gerade zuhören, haben wir jetzt schon für uns ein Bild skizziert? Würden wir den Begriff New Work für uns im Unternehmen nutzen? Oder würdet ihr eher sagen, würden wir nicht tun? Und dann aus welchen Gründen jeweils?
Ich würde ihn nicht nutzen, aus das, was Sie eigentlich schon gesagt haben. Jeder versteht darunter was anderes. Also das heißt, wenn ich ihn nutze, kann ich überhaupt nicht wissen, ob der Empfänger oder mit dem ich rede, auch das versteht darunter, was ich verstehe. Das heißt, es braucht sowieso eine weitere Definition. Und er ist für mich eben so global galaktisch, so eine Überschrift über so vieles, dass es auch, also, dass ich damit ja überhaupt kein konkretes Thema eigentlich benennen kann. Deswegen würde ich ihn nicht nutzen, sondern lieber konkreter beschreiben, was ich eigentlich damit meine.
Ja, also dem schließe ich mich an. Die Gefahr ist einfach zu groß, dass damit nur Projekte gemeint sind, die Fassade betreffen und nicht eine wirkliche Problemlösung, eine Optimierung der Wertschöpfung oder auch ein besseres Gespür für die eigenen Talente. Das alles versteht oft die Firma nicht, die diesen Begriff verwendet. Das ist jetzt einfach mal so eine These.
Ich muss gestehen, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe ihn, verwende ihn sehr selten. Ich muss aber gestehen, ich habe ihn einmal aus einer etwas unüberlegten Laune heraus verwendet und gedacht, es wäre nichts Dauerhaftes. Aber nichts ist so beständig wie das Provisorium. Also gibt es diesen Begriff bei uns immer noch.
Also ich würde ihn wahrscheinlich auch verwenden als Unternehmen, weil er wahrscheinlich immer noch eine bestimmte Zugkraft hat. Also er hat schon eine Werbewirksamkeit. Ich glaube, ich würde ihn auch deswegen nutzen, weil er ja nicht schadet. Also er schadet mir als Unternehmen jetzt erstmal nicht. Und wenn er dann auch noch im Gegenteil meine Außenwirkung stärkt, würde ich das sogar noch unterstreichen. Und das ist jetzt aber eine wilde These. Vielleicht zieht er ja auch ein bestimmtes Klientel an Leuten an, mit denen ich auch gerne arbeiten möchte. Also ne, wenn ich jetzt zum Beispiel ein sehr klassisches Unternehmen bin und anfange, mich in die Richtung zu entwickeln oder die erste Gedanken dahin zu spinnen, vielleicht will ich ja genau Menschen haben, die zumindest mit dem Begriff New Work irgendwas anfangen kann. Also von daher würde ich es nicht hundertprozentig ausschließen, dass ich das nutzen würde.
Ich finde es ganz spannend, weil ich habe die ganze Zeit mir die Frage gestellt, warum das Leute überhaupt noch verwenden oder so falsch verwenden, vermeintlich jetzt in unserem, wir haben ja ein paar Sachen gesagt, was wir nicht drunter verstehen, also gibt es ja Leute, die das so verwenden. Das mag so stimmen, aber ich finde es eben tatsächlich, für mich ist New Work mittlerweile mit so viel Zynismus belegt, dass ich finde, es kann mir als Unternehmen sehr wohl schaden, nämlich genau das, wenn ich das verwende und da nichts hintersteckt und dann die Leute wegrennen, weil sie sagen, ja, ja, tolle Firma hier, die weiß nicht mal, was sie eigentlich macht, sondern benutzt hier so Begriffe und tut dann aber eigentlich nichts. Und dann finde ich, kann das sehr deutlich schaden. Und das finde ich, die Gefahr ist, weil dieser Begriff eben schon so abgelöscht ist, mittlerweile höher. Und gerade dann, wenn ich Leute haben will, die wissen, was sich dahinter verbirgt, und ich selbst habe keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt, dann wird es ja noch schlimmer. Dann kriege ich die Leute und die sind sofort getäuscht, wenn sie dann merken, dass alles nur Fassade war, was ich da erzählt habe.
Ja, also ich bin da ein Stück weit bei dir, wobei ich immer wieder denke, dass wir sehr stark aus unser Bubble irgendwie heraus denken und argumentieren. Und ich kann mir vorstellen, dass der Begriff noch gar nicht so vorbelastet ist bei dem Rest der Menschen, die sich so Jobs suchen.
Da bin ich auch bei Andi. Der Grund, warum ich ihn selten verwende, ist tatsächlich die Unsicherheit, weil ich nicht weiß, bin ich da auf sicherem Feld unterwegs oder nicht? Das liegt gar nicht so sehr an dem Begriff selber, weil ich habe ja eben gesagt, dass ich ihn einmal verwendet habe und ich stehe hinter dem Grund, warum ich ihn da verwendet habe. Ja, da stehe ich dahinter. Aber tatsächlich ist das eher eine Unsicherheit, wie es ankommt, anstatt dass ich den Begriff selber jetzt ablehnen würde, sondern ich nutze ihn auf Basis von genau dieser Unsicherheit. Weniger. Ich kann aber auch nicht genau sagen, wie viele Leute ihn positiv wahrnehmen und wie vielleicht unsere Angst oder meine Angst unbegründet ist, weil wir nur in unserer Filterbubble leben. Ja.
Ja, vielleicht stelle ich die Frage, die mich eben schon ein bisschen beschäftigt, doch nochmal. Wie kommt es denn dann dazu, dass so viele Leute diesen Begriff verwenden und da so merkwürdige Definitionen hinter? Einfach, weil sie auf irgendeinen Zug aufspringen und einfach keinen Bock haben, sich damit tiefer zu beschäftigen, das widerspricht so ein bisschen meinem Menschenbild, dass ich eigentlich unterstelle, dass Leute nicht einfach aus Dummheit irgendwas benutzen. Also woher kommt es, dass dieser Begriff so ausgeartet ist?
Ich glaube, das passiert mit allen Trendbegriffen. Ist wahrscheinlich so, Digitalisierung ist genau das Gleiche passiert. Also das ist sozusagen das Los aller Trends, die einen Dachbegriff haben. Und dann ist der Dachbegriff irgendwann so schwammig, dass man sich dort nicht mehr sicher bewegen kann.
Ja, ich denke auch. Es ist schon mehreren Begriffen passiert. Das fängt schon bei der Strategie an, Strategiearbeit. Versteht auch jeder was anderes drunter. Und es lohnt sich, das erstmal zu klären. Und dieses Klären passiert oft nicht. Nicht, weil die Menschen zu faul sind, sondern ich glaube, weil das Bewusstsein nicht da ist, dass der andere darunter was anderes verstehen könnte. Und gerade das macht es ja auch wieder ein Stück weit einfacher, weil man erstmal denkt, man redet über das Gleiche. Und vielleicht landet man dann auch zufällig bei demselben Punkt, aber vielleicht eben auch nicht. Und dann sind wir bei den Gefahren, die wir gerade hatten.
Ja, wobei ich dachte, dass du den Schwenk gerade in eine andere Richtung machst. Deswegen dachte ich, kann mich wieder entspannt zurücklehnen. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass der rein aus der systemtheoretischen Sicht auch eine totale Nutzfunktion hat. Ne? Also so diese Flutschbegriffe, wenn wir es jetzt schon bei diesen Begrifflichkeiten bleiben wollen, die haben ja einen Sinn und einen Zweck, nämlich dass man bestimmte Entscheidungen gar nicht treffen muss oder dass man, also funktioniert so ein bisschen wie so eine Bewältigungsstrategie. Also ein Unternehmen kann sich sehr lange über Dinge unterhalten, ohne dass jemand falsch oder richtig liegt, ohne dass irgendjemand bewertet wird. Und natürlich passiert da nichts, aber vielleicht ist das auch gerade sehr nützlich für dieses Unternehmen. Wenn Sie sich über New Work, sorry, ich wusste, dass mir der Fehler heute noch einmal unterläuft, wenn man sich sehr lange über New Work unterhalten kann, ohne genau zu definieren, was bedeutet das für uns als Unternehmen.
Aber kannst du noch mal das, jetzt verstehe ich noch nicht ganz, welchen Nutzen das dann fürs Unternehmen hat. Kannst du da noch mal den Vorteil von rausstellen?
Na, wenn ich jetzt zum Beispiel als CEO komme und sage, wir müssen uns Richtung New Work entwickeln, lass uns mal 2 Leute einstellen dafür, weil das müssen wir jetzt tun. Und die beiden Leute fangen an, irgendwas zu tun in die Richtung, Obstkorb, Kickertisch und so weiter. Dann ist sozusagen der Bedarf an, wir müssen diesen Begriff sättigen, ist erfüllt. Es gibt aber kein richtig oder falsch dahinter. Ne? Also wir tun es einfach. Es wird erstmal einfach getan, es wird einfach gemacht.
Aber was ist der Vorteil fürs Unternehmen?
Ich glaube, darüber hat sich keiner Gedanken gemacht. Es ist einfach erstmal nur ein Asset, was das Unternehmen sich auf die Fahne schreiben kann, weil es erstmal da ist. Es ist so ein bisschen wie Nachhaltigkeit, ne? Also oder so ein No-Brainer wie Strategie, wie Maren gerade schon gesagt hat. Du kannst ja nicht als Unternehmen losgehen und sagen, wir haben keine Strategie, haben wir uns noch nie Gedanken drüber gemacht.
Der Nutzwert wäre Konsens, weil es ja ein Flutschbegriff. Man sagt jetzt, wir müssen New Work einführen und alle so, super. Dass sich danach nichts ändert, ist ja klar, das hast du ja gerade beschrieben, Andi. Aber zumindest hat man mal Konsens erzeugt. Und manchmal, ich bekenne mich schuldig, bediene ich mich auch Flutschbegriffe, weil ich in dem Moment, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht noch nicht in eine Entscheidung hineingedrängt werden will, selber, dass man vielleicht denkt, wir brauchen noch ein bisschen Zeit, um eine echte Strategie zu erarbeiten, aber wenn ich sage, da brauchen wir erstmal eine Strategie, kriege ich die Zeit.
Das ist geil, das finde ich echt lustig. Also das ist so ein Kommunikationsharmonizer, ne?
Ja,
also,
genau.
Das ist so, wir unterhalten uns alle, wir sind in der Kommunikation, es läuft, aber keiner weiß, in welche Richtung und das ist auch völlig egal, weil es läuft. Die Kommunikation ist da, finde ich großartig, ne? Da versteht sich dann plötzlich auch der Vertrieb mit der Logistik, weil alle sind sich im Klaren, wir brauchen New Work.
Ja, und dann hat es tatsächlich auch einen echten Nutzen für ein Unternehmen in dem Fall.
Ja.
Also als interne Referenz erstmal, aber.
Und Menschen brauchen Vereinfachung. Wir können uns nicht jede Minute des Arbeitsalltags mit der gesamten Komplexität oder Kompliziertheit von diesen oder jenen Problemen widmen. Ab und zu brauchen wir Abkürzungen, Vereinfachungen. Das denke ich, gehört irgendwie dazu. Man sollte nur, ein gutes Gespür dafür entwickeln, ab wann dann irgendwie Vereinfachungen, Abkürzungen nicht mehr funktionieren oder Vereinfachungen verfälschend sind oder so weiter. Aber ab und zu mal, es ist nützlich, bin ich total dabei. Und wie gesagt, ich bekenne mich schuldig.
Und mir fällt übrigens auf, also das sollten wir vielleicht auch als Empfehlung nochmal mit rausgeben, wenn ihr da mit dabei seid. Aber solange der Begriff keinen Schaden in Richtung Wertschöpfung anrichtet, kann man den auch genauso benutzen, wie wir es jetzt gerade gesagt haben, genau die Vorteile genießen. Also solange da kein echter Schaden im Sinne der Blockade der Wertschöpfung stattfindet, kann man den auch nutzen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.
Ja, ich denke nur, man sollte nicht nur die Wertschöpfung im Blick haben, sondern der birgt ja die Gefahr des Zynismus. Und darauf muss man auch achten. Dass es dann eben nicht passiert, dass sie sagen, oh ja, na toll, jetzt steht hier ein Obstkorb, ich habe noch ganz andere Probleme. Was wir vorhin schon mal so ein bisschen haben anklingen lassen.
Aber ist Zynismus so schädlich? Also ich weiß es nicht. Ne? Also Zynismus ist vielleicht auch so eine Kompensationsstrategie mit, also ne, diese kognitive Dissonanz zwischen das Unternehmen hat sich New Work auf die Fahne geschrieben und eigentlich sind wir es gar nicht. Also damit kann man ja so ein bisschen was bewältigen, dass man sagt, ach, Wir sind zwar nicht New Work, aber wir haben einen Obstkorb hier stehen. Oder andersrum, ne? Der Obstkorb ist das Einzige, was New Work hier ist. Aber man hat dann zumindest einen Austausch mit den Kollegen und kompensiert dann sozusagen den eigentlichen Umstand, dass es nicht so ist.
Ja, genau. Es wird dann ein Stück weit vielleicht auch humoristisch aufgefangen, da gebe ich dir recht. Aber ich glaube auch, von solchem Verhalten gibt es unterschiedliche Abstufungen. Und es kann auch wirklich so ausarten, dass es dann schwierig wird, noch miteinander zu arbeiten und überhaupt Aufgaben zu erfüllen. Und je mehr solcher kleinen vermeintlichen Fehltritte passieren, umso mehr summiert sich auch dieses Fass, was irgendwann mal überläuft.
Ja, also wäre auch meins, dass es da durchaus unterschiedliche Abstufungen gibt, auch beim Zynismus. Aber für mich ist das erstmal eine Ausprägung davon, dass ich, wenn ich zynisch werde, eigentlich das Gefühl habe, meine Werte passen nicht zu dem der Firma. Und das kann natürlich ein bisschen dazu sagen, dass das nicht mehr übereinstimmt und ich mich von der Firma trennen möchte oder auch da wieder mich irgendwie ansonsten verabschieden. Dann kann es indirekt eine Auswirkung auf die Wertschöpfung haben. Aber da ist der Grad natürlich dann schon sehr ausgeprägt und da ist sicherlich ein Obstkorb nicht das entscheidende Kriterium, sondern da, so wie Maren sagt, müssen wahrscheinlich schon mehrere Parameter zusammenkommen.
Und wir hatten ja auch schon mal quasi die Nutzwert von Konflikten oder ab wann wird ein Konflikt schädlich. Der macht dann sicherlich auch die Dosis das Gift und das Gleiche würde dann quasi für einen Flutschbegriff gelten. Wenn wir vorhin sozusagen den Nutzwert von Flutschbegriffen erläutert haben, ist irgendwann auch das Maß erfüllt, wenn ich 3 Monate in Folge immer nur Flutschbegriffe über New Work und Strategien Digitalisierung verwendet habe und dann nichts kommt und ich weiterhin dahin flutsche in meiner Kommunikation, dann wird es irgendwann schädlich.
Ja, weil ich dann auch wieder Gefahr laufe, dass ich nur noch in der Beschäftigung bin und gar kein Problem damit löse.
Und wahrscheinlich passiert das so häufig, dass dann voreilig mit dem Begriff New Work Ankündigungen gemacht werden und das dann halt nicht folgt. Und das könnte sicherlich auch dazu beigetragen haben, dass dieser Begriff dann auch teilweise negativ aufgenommen wird, weil dann keine Ankündigung wird. Also ich sollte dann in meiner Kommunikation als Führungskraft dann doch auch gewählt auf die Trickkiste Flutschbegriffe zurückgreifen.
Ja, sollen wir schon mal in Richtung Zusammenfassung oder Erkenntnisse irgendwie gehen? Also was mir jetzt gerade einfällt, ist, dass ich tatsächlich für mich einmal, wenn ich tatsächlich was bewirken will im Unternehmen, der Tipp, glaube ich, wäre, den Begriff New Work weiter zu definieren, also ein bisschen zu spezifizieren, was ich darunter verstehe. Oder eben dann möglichst bewusst als Flutschbegriff einzusetzen. Also wenn ich tatsächlich so eine Strategie brauche, ich brauche noch Zeit oder ich brauche jetzt irgendwie dann mir dessen bewusst zu sein. Also dass es nicht unbedingt schädlich sein muss, aber dass es nicht ganz schlecht wäre, sich halbwegs bewusst darüber zu sein, aus welcher Intention ich es benutze.
Ich würde noch ergänzen wollen für die Zusammenfassung, dass wir festgestellt haben, dass das durchaus auch ein Hype sein kann, ne? Also dass es da auch andere Hype-Begriffe geben kann, wie Nachhaltigkeit oder keine Ahnung, was hatte ich noch, Work-Life-Balance, also dass das schon eine Zugkraft haben kann auf bestimmte Menschen, wenn man das als Unternehmen braucht und was wir auch gesagt haben, ne? Also wenn es kann Katalysator für Kommunikation sein, schwierig wird's, wenn man in dieser Kommunikation eigentlich eine Entscheidung in Richtung Wertschöpfung treffen möchte, weil dann hat man das Problem, dass man da einfach keine Entscheidung reinholt, wenn man so einen Flutschbegriff nimmt.
Dem ist nichts hinzuzufügen, außer Andi, dass mir der Begriff Kommunikationsharmonizer gut gefallen hat. Und ich muss ehrlich gesagt, also ich bin ein bisschen erleichtert jetzt, vielleicht benutze ich ihn jetzt in Zukunft häufiger, New Work. Weiß ich noch nicht. Aber zumindest bin ich jetzt ein bisschen erleichtert und sag, ach, ab und zu mal in die Kommunikationstrickkiste greifen. Why not? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt's wie immer in 2 Wochen. Lasst gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder der Plattform eurer Wahl da. Schreibt uns gerne euer Feedback, Themenideen oder Fragen in die Kommentare und vergesst den Klick auf den Folgen-Button nicht. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn die nächste Folge erscheint. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Tschüss. Ciao.